Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde es unruhig in der Kunstwelt. An allen Ecken und Enden wurde experimentiert und dabei entstanden zum Beispiel Kunstformen wie Mail Art, bei der sich Künstlerinnen und Künstler international vernetzten. Wenn das für Sie jetzt nach einer Vorform von Facebook klingt, liegen Sie gar nicht so falsch. Und wen wundert's, dass einer der damaligen Mail-Art-Künstler, der Schweizer Hans-Rudi Fricker, heute auf Facebook ist. Aber es geht ihm nicht einfach nur um die Kontaktpflege. Hans-Rudi Fricker verfolgt mit seiner Kunst auch sehr konkrete und dabei weit gespannte Ziele, wie sich nun anlässlich seiner Retrospektive in der Kartause Ittingen entdecken lässt. Barbara Basting hat H.R. Fricker in seinem Atelier in Trogen besucht.
Soll ich gleich einsteigen?
Es ist ein strahlend schöner, milder Wintertag. Am Bahnhof Trogen holt mich Hans-Rudolf Fricker mit dem Auto ab und wir fahren zu ihm nach Hause auf der Landstraße Richtung Altstetten.
So, da sind wir daheim.
Daheim, das ist ein direkt an der Kantonsstraße gelegenes stattliches Appenzellerhaus und es ist trotz der Lage außerhalb der Ortschaft eng mit ihr verbunden.
Also das gehört schon zu Trogen. Angeblich war das hier mal das erste Schulhaus gewesen, und dann hat man scheint's Detail gebaut. Unten war Kindergarten und oben Handarbeit.
Unten ist jetzt das Atelier von Hans-Rudolf Fricker und oben wird gewohnt. Am Hauseingang weist ein Schild auf eines der Kunstprojekte von Fricker hin. Networker Hotel steht darauf.
Ich brauche den Begriff seit Anfangs 90er Jahre und wenn ich jemanden besuche, irgendwo in der Welt, dann bringe ich denen so ein Schild und sage denen, du hast jetzt die Rolle von den Leuten, die zu beherbergen, quasi. Und auch das natürlich an meinem eigenen Haus auch, weil viele Leute auch hier angekommen sind.
Aber bevor wir noch genauer auf diese Netzwerkkunst zu sprechen kommen, führt Hans-Rudolf Fricker mich erst einmal um das Haus, in dem er und seine Familie seit 35 Jahren leben. Auf den Fensterbrettern sind wunderschön glatte, längliche Steine gestapelt wie Brote in einer Bäckerei.
Sie sind so flach und die finden wir im Rhein. Und das war schon mal so ein Spiel mit den Kindern. Sie müssen die Augen rein tun, wo die einen Stein finden. Und dann haben wir jedes Mal wieder ein paar mit heimgenommen. Und die Leute, die das sehen, tun dann werweisen, ob das meine Kunst ist oder ob damit können eine Sense schleifen oder irgend so etwas. Aber eigentlich ist es nur, das sind meine Alternativgranium. Die muss ich nicht tränken, die Steine.
Haus und Garten sind imprägniert mit Geschichten. Und einige davon haben mit der anfangs schwierigen Integration zu tun. Der bald 65-jährige Hans-Rudolf Fricker zog in den späten 70er Jahren aus Zürich ins Appenzellische.
Es war am Anfang recht schwer. Ich habe dann einmal hier vorne vor dem Haus die Windeln aufgehängt. Und die Bauern sind mit ihren grossen Traktoren mehr vorbeigefahren. Da war dann ein Klassenunterschied. Und ich hatte auch Respekt gehabt vor diesen Bauern, weil ich ja die Welt nicht kennt.
Zwar hatte Hans-Rudolf Frickers Frau von Anfang an durch ihre Arbeit in einer Trogener Behinderteninstitution viele Kontakte, aber ein Mann, der Windeln aufhängte, das war für die Appenzeller Bauern stark gewöhnungsbedürftig.
Und später mal hat mir mal jemand aus dem Dorf gesagt, er müsse sich eigentlich bei mir entschuldigen. Weil sie haben damals so gelästert, was ich für ein Typ sei, der am Tag durch noch ins Kaffee sitzen und die Frau gehen arbeiten. Und ich sei eigentlich ein Parasit. Und dann erst später haben realisiert, dass ich mich am Abend aufs Töffli geschwungen habe, auf St. Gallen runtergefahren bin und bis nachts um zwei dort gearbeitet habe.
Fricker arbeitete in der Druckerei des St. Galler Tagblatts. Ein reiner Brotberuf. Wir gehen ins Haus, um unser Gespräch bei Bündner Nusstorte und Kaffee fortsetzen zu können. Auch um die Nusstorte rankt sich eine Geschichte. Denn die Nusstorte stammt von einer Bündner Journalistin.
Mit ihr habe ich so etwas Lustiges. Sie schickt mir einmal eine Nusstorte, Bündner Nusstorte, und ich schicke ihr wieder mein neuestes Schild. So eine Abmachung. Und wenn sie das Gefühl hat, jetzt wäre es dann wieder mal fällig, schickt sie mir einmal einfach wieder eine Nusstorte. Irgendwo muss die Nusstorte sein, aber ich finde sie jetzt nicht.
Mit seinen farbigen, grafisch schlicht gestalteten, kleineren oder größeren Emailschildern, die er auch mal gegen eine Bündner Nusstorte tauscht, ist Hans-Rudolf Fricker einem größeren Publikum bekannt geworden. So gibt es einen Schildersatz mit Aufschriften wie Ort der List oder Ort der Scham, der für ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum entstanden ist. Die Schilder benennen die Orte, an denen sie angebracht werden, provisorisch neu, so dass man vielleicht darüber nachzudenken beginnt, was es mit dem Ort der Scham beispielsweise auf sich hat. Und so sind die Schilder, von denen auch in Frickers Appenzellerhaus einige zu sehen sind, eines der handgreiflichen Produkte seiner weit gespannten künstlerischen Praxis geworden. Zu ihr gehört unbedingt auch Hans-Rudi Frickers Interesse für eine ganz besondere Gruppe anderer Kunstschaffender. Sie sind im sonnendurchfluteten ehemaligen Schulzimmer anwesend in Form großformatiger, zum Teil ungelenker, aber auch ausdrucksstarker Gemälde. Und es sagt etwas über Hans-Rudi Fricker aus, dass er bei unserer Begegnung zuerst über diese Gemälde spricht und nicht über sein eigenes Werk.
Das sind alles Werk von geistig Behinderten. Ich habe da von vor 7 Jahren den Trockenen Kunstpreis gegründet. Und das sind alles solche Preisträger, die den Preis schon mal bekommen haben.
Hans-Rudolf Frickers Interesse an der Kunst, sogenannt Behinderter, hat mit der Tätigkeit seiner Frau Verena Fricker zu tun.
Vreni war eben Präsidentin von der Insos Ost früher. Also es hat dort mal anders geheissen. Und ich, weil sie selber nicht Auto fährt, bin ich einmal mit ihr in die Institutionen gefahren, weil sie noch in einer Sitzung hatte oder etwas anschauen. Und währenddem sie die Sitzung hatte, habe ich einmal das Politiker-Gattinnen-Programm gemacht. Und bin eben einmal so schauen, was die in den Werkstätten machen. Und bin durch die Häuser gelaufen und bin dann auch immer auf Kunst gestoßen und habe mich für das speziell interessiert.
Und dabei fielen Hans-Rudolf Fricker auch diverse therapeutische Ansätze auf.
Zum Beispiel, er hat mir dann die Betreuerin von ihm erzählt, er hätte immer nur Bilder gemalt, die unifarbig waren. Und dann kann doch eine Frau, die sich als der Kunsttherapeutin versteht, kann doch das anscheinend nicht gewähren lassen, dass das immer noch unifarbig ist. Und hat ihm dann gebeten, er solle mal ein bisschen mehr Leben reinbringen. Und dann hat er angefangen, Zahlen zu machen. Und dann hat sie gefunden, ja, es könnte das nachher ein bisschen interessant, ich weiss nicht, wie sie sich ausgedrückt hat, machen. Und dann hat er zum Beispiel geschrieben, Auto. Aber geschrieben, als Wort und als Bild gemalt. Und dann hat sie gefunden, sie möchte ihn mal gerne an dem packen, dass sie sich interessiert für Sport. Und er könnte doch mal etwas für Sport machen. Und nachher hat er stilisiert Fußballfeld gemalt. Und ich bin absolut begeistert gewesen, aber dort hat man mir erzählt, man hätte diese Sachen zum Teil einfach vernichtet, wie man es gefunden hat, ja. Das ist eben schwierig. Und das ist die Aufgabe auch von dem Preis, die Leute aufmerksam machen, dass da sehr talentierte Leute im gleichen Prozentsatz wie sonst Künstler entstehen, hat es da eben sehr talentierte Leute darunter.
Seit die Surrealisten die Kunst von Außenseitern und von Behinderten als Art brut salonfähig gemacht haben, hat sie ihre Anziehungskraft als Kunstform jenseits der Normen nicht verloren. Es passt zu Hans-Rudi Frickers Sinn für unkonventionelle Kunstformen, dass er sich nicht nur für die Art brut interessiert, sondern sich auch seine eigenen Gedanken dazu gemacht hat, die er angesichts einiger Werke des bekannten Künstlers Hans Krüsi erklärt.
Und der Hans Krüsi, von ihm gibt es da auch etliche Bilder. Der ist da oft auch bei uns gesehen. Und von ihm habe ich eine Postkarte, da steht drauf, die Kunst zeigt das Monströse. Und die Begriffe Abrüt und Outsider Art und weiss ich, was das alles steht, das brauchen wir, um das, was wir als monströs anschauen, können irgendwo festmachen.
Scheinbar nähern wir uns hier in Reflexe auf DRS 2 dem Werk von Hans-Rudolf Fricker ziemlich schräg von der Seite und sind doch schon mittendrin, wie sich im Verlauf eines längeren Gesprächs bei Kaffee und der inzwischen aufgetauchten Bündner Nusstorte offenbart. Zunächst geht es um Hans-Rudolf Frickers künstlerischen Werdegang.
Zu selberer Zeit hat es auch einen Begriff gegeben für das, dass der Künstler, der sich selber bildet. Aber weil ich das nicht systematisch gemacht habe, sondern einfach nach und nach, habe ich den Begriff gar nicht gebraucht. Aber es ist gar nicht anders gegangen. Wenn man sich für etwas interessiert hat, ist man ganz automatisch auch in die Literatur und in Gespräche mit den Leuten hineingekommen. Das ist mit der Zeit ganz selbstverständlich gewesen. Und hat, würde ich sagen, vielleicht mein Vorteil, wenn ich auf dem normalen Weg zur Kunst gekommen wäre, über eine Kunstschule oder über eine Ausbildung als Grafiker, weil ich so untalentiert bin, mindestens was die Basistalent, die es braucht, um dort mal in die Szenen überhaupt einsteigen, die habe ich alle nicht gehabt.
Also Zeichnen zum Beispiel?
Ja, Zeichnen, und das kann ich alles nicht. Und weil dort mal schon Xerox aufgekommen ist, weil das Verständnis von Beuys her auch, dass der soziale Prozess eben auch ein künstlerisches Verfahren ist, ist das für mich überhaupt Möglichkeit gewesen, zum Einsteigen. Und das ist auch Konsequenz gewesen, dass ich darum an die Heimerzieherschule auf Rorschach gegangen bin, anstatt an die F&F, weil ich gefunden habe, das bringt mir eigentlich viel mehr für meine Zukunft, wenn ich diese Schule mache. Und ich habe gar nicht im Sinn gehabt, Erzieher zu werden. Sondern da war mir schon klar gewesen, dass ich Kunst machen will. Aber es ist die bessere Ausbildung.
Für Kunst eine Heimerzieherausbildung zu machen. Inwiefern?
Weil es um Soziales geht, um direkten Kontakt mit den Leuten. Einerseits natürlich in der Schule, das könnte in einer Kunstschule auch passieren. Aber alles, was von Entwicklungspsychologie bis zu Umgang mit den Leuten im Heim, bis ich habe dort mal Bücher gelesen über die Öffnung von der Institutionen in Italien, Basaglia,
also
Psychiatrie. Das war viel spannender gewesen. Abgesehen davon, dass man in dem Zug zum Beispiel auch auf den Dubuffet gestossen ist, wo das Musée de la Brut gefunden hat. Ich habe dann immer wieder einen Ableger in Kunst gefunden.
Sehr interessant. Also Beuys hat ja auch diese Gedanken eigentlich damals propagiert. Ich denke, das ist ja auch sehr nah dran. Wie stark war das eine Bestätigung oder haben Sie da auch vielleicht Ideen übernommen? Oder?
Ja, das ist in der Luft gelegen. Mhm. Wenn man den Beuys ein bisschen besser kennt, stellt man fest, dass der Beuys eigentlich aus ganz verschiedenen Richtungen oder Strömungen in der Kunst bei sich einfach alles vereint hat. Zum Beispiel Situationisten da habe ich dann auch erst später gemerkt, ich würde mich heute, dort mal, was ich in den 70er Jahren gemacht habe, ich würde mich heute als, eigentlich als Situationist bezeichnen. Aber ich habe das dort mal einfach nicht gewusst, es hat keine Literatur gegeben. Und wenn man den Beuys anschaut, sieht man ganz klar, die Situation, dass er dort, dass, ich würde nicht sagen, er hat es übernommen, aber der Geist ist in allem, was beim Beuys eben so super alles beieinander ist, ist dort dann auch vertreten gewesen.
Also auch dieses Besetzen von Räumen und, also Vernetzen einerseits,
ja,
und Besetzen von Räumen, von Ideen, von Wörtern, das geht ja alles so ein bisschen in eines.
Ja. Also es hat, bei mir hat sich das dann einfach noch ins Noch gegeben. Zum Teilweise, weil ich kein Talent habe zu malen, habe ich mich halt auf die Sprache konzentriert. Und wenn man Sprache anwendet, gibt es dort auch wenige Möglichkeiten, etwas zu machen mit der Sprache. Wenn man nicht will, Schriftsteller werden, habe ich dann halt müssen Schilder machen oder weiss ich was, dass man es zugehörig zur bildenden Kunst als das kann sehen. Da hat sich vieles.
Wie ist das, diese sprachspielerischen Dinge, auch die Anagramme? Das ist ja auch was ganz Besonderes, was in der Zeit auch aufgekommen ist, so in den 70er Jahren. Ich denke jetzt auch an einen anderen Schweizer Künstler, André Tomkins, der das ja zur Perfektion auch getrieben hat.
Ja, absolut.
Und was ist da genau der Reiz dran, dieses Spielerische, oder was ist es?
Es ist das Wissen aus der Kunstgeschichte, dass der Duchamp und der Schwitters auch so Figuren gemacht haben. Und dann auf den Tomkins gestossen und gesehen, wie er umgegangen ist mit Anagrammen. Und wie er einen Weg gefunden hat, dass er die quasi, er hat übrigens Schilder gemacht, wunderschöne Schilder, dass er sich an die Bilder Kunst hineinnehmen kann, hat mich natürlich auch dort Wunder genommen, gibt es eine Möglichkeit, dass ich mit dieser Technik arbeiten kann, aber dass man sie erkennt als etwas von heute, als etwas zeitgenössisch. Kann ich Sachen machen und vielleicht Anagramm machen oder Formen für Anagramm finden, wo sich unterscheidet zu ihm, wie er das gemacht hat, was er gemacht hat und wo er wahrscheinlich dort mal gar nicht gemacht hätte. Also, ich gebe ein Beispiel, dass ich in Aarau von dem Buchladen, wo auch eine Galerie hat, wo Goldenes Kalb heisst, eingeladen wurde, bin, um eine Ausstellung zu machen. Das ist das eine. Aber dass ich gesagt habe, ich könnte das nicht, weil ich keine Bilder mache, die sich aufhängen können. Aber zufälligerweise festgestellt habe, dass man aus Goldenes Kalb kann schreiben kann, denke, es ist global. Und dass es nachher plötzlich dann doch eine Ausstellung gibt, die zwar nur aus einem Schild bestanden hat. Aber das ist jetzt vor etwa 15 Jahren ungefähr, ist das gewesen, als ich das gemacht habe. Das hätte wahrscheinlich der Tomkins dort manchmal nicht gemacht.
Also eher aber poetischer, der Tomkins, ne?
Oder auch das Denken wegen der Globalisierung und die Gefahr von der Globalisierung und dass das globale Denken gerade vor 15 Jahren eben das Goldene Kalb dargestellt hat, wo jeder angebetet hat. Also da etwas, ich messe mich dann schon immer am Tomkins und frage mich, ist es so raffiniert, ist es so aussagekräftig wie vom Tomkins? Der Maßstab ist einfach da. Aber der führt dann dazu, der ist auch gut, wenn man Maßstab hat. Da habe ich ganz viel offen um mich herum. Das zwingt einem auch, sich selber zu finden. Und weil wenn sie hier in der Region auch leben, dürfen sie eben nicht nur die Beispiele nehmen von regionalen Künstlern, außer sie haben so tolle Leute wie der Roman Signer da, wo weit raus bekannt ist, sondern sie müssen aus der ganzen Welt müssen sie alles studieren, um letztlich ein eigenes Feld können belegen.
Gerade mit Roman Signer gibt es ja noch ein Anagramm, das Sie da erfunden haben, Inner Orgasm, habe ich irgendwo gelesen.
Ja,
ist ja noch speziell. Was ist das, eine Hommage oder was ist das?
Ja, also das, ich habe den Namen untersucht, weil ich für Kollegen öppen mal den Namen untersuche, ob das etwas hergibt. Wobei ich muss sagen, ich sitze wirklich an und schiebe Buchstaben umeinander. Ich gehe nicht an den Computer und an eine Anagrammiermaschine.
Keine App?
Nein, das interessiert mich nicht. Das ist wirklich zuwendig. Wie ein Kuvertstempel, da geht es auch noch darum, da Zeit aufzuwenden und etwas zu machen. Und beim Roman Signer ist auch so, wir haben einfach den Namen einmal untersucht und haben zufälligerweise festgestellt, dass man Innerorgasmus schreiben damit. Und dann habe ich ihm das einmal gesagt und er hat Freude daran gehabt. Er hat gefunden, wohl, das stimmt eigentlich. Es gäbe einmal bei diesen Eruptionen auch so etwas wie einen inneren Orgasmus. Und das ist, und ich habe jetzt mit ihm sogar dürfen duschen. Er hat, ich habe das dann in Buchstaben gemacht, die Plexiglasbuchstaben, so dass man es kann umschreiben. Ja. Also einmal heisst es Roman Signer und dann vertauscht man es und dann heisst es innerer Orgasmus.
Was mich jetzt nochmal interessieren würde, eben dieses Rausgehen, also dieses Verhältnis von in der Provinz sein und jetzt auch vielleicht bewusst an einem Ort sein, wie hier in Trogen, in dieser wunderschönen Landschaft und Idylle, die ja auch entsprechend dann ein Sujet ist, vor allem von naiven Heimatmalern und eigentlich weniger von kritischer Kunst. Und dann raus in die Welt eben, dieses Denk es global. Also dieser Schritt, der ja dann mit der Mail Art auch vor allem stattgefunden hat, das würde ich nochmal genauer wissen, wie das gegangen ist.
1986. Wo Tschernobyl passiert ist, haben plötzlich meine Kinder am Abend nicht mehr dürfen zum Nachbarn die Milch holen, weil es zu viel Cäsium im Gras hatte und die Milch verseucht war.
In der Idylle?
Da in der Idylle. Also, da ist Bewusstsein eben relativ schnell gekommen, dass es die Insel eigentlich nicht mehr gibt. Und ich habe da, wo wir von Zürich auf St. Gallen zuerst noch ein Jahr, aber nachher da hochgekommen sind, wo ich früher jede Woche einmal auf Zürich herunterrennen musste, hatte ich den Eindruck gehabt, eben weil ich da nur Idylle vor mir habe, ich bin als Künstler gestorben, es kann ja gar nichts mehr passieren, es ist ja kein Input, es sind keine Buchläden da, es ist keine Universität da, es ist keine Wirtschaft, es ist nicht... Sie kommen die Leute von überall her und es gibt die richtigen Zeitungen nicht da. Ich hatte den Eindruck, jetzt ist es passiert.
Sozialer Tod.
Und dann habe ich, ja, man könnte dem fast so sagen, aber dann habe ich eben festgestellt, dass im Dorf hat es die Zellwegen-Dynastie gegeben. Das sind die, wo die wunderschönen Palast gebaut haben. Aber da sind das Kaufleute gsi. Wo rundum haben die Leute gewoben und gestickt und sie haben die Produkte nachher in die Welt raus verteilt und sind tatsächlich steinreich geworden davon. Aber sie haben Niederlassungen gebildet in ganz Europa. Sie hat immer auch korrespondiert vom Lavater bis weiss ich was mit anderen Geistesgrössen von selber Zeit, weil sie in diesen Familien immer zwei, drei gehabt hat, die mehr an geistigen als an materiellen Wert interessiert waren. Und sie haben sich super vernetzt. Und das habe ich dann eben realisiert. Also, nicht nur das Bauernmalen ist etwas, oder Schellenschütteln, oder weiss ich, etwas Typisches, Appenzellisches, sondern das vom Standort aus ausgehen und sich vernetzen mit anderen, ist genauso Appenzellisch. Und mich interessiert ja schon, was in einer Gegend passiert und würde das auch als Künstler manchmal gerne aufnehmen. Und das ist für mich die Möglichkeit, die ich gefunden habe, sei absolut appenzellisch.
Und damit sind wir schließlich bei den Wurzeln von Hans-Rudolf Rickers Mail Art in den 80er Jahren gelandet, die zumindest vordergründig nichts mit der E-Mail im heutigen Sinn zu tun hat. Historisch ist sie in den 60er Jahren als alternative Kunstpraxis entstanden, bei der Künstlerinnen und Künstler sich gegenseitig aufwendig und liebevoll gestaltete Briefe zusandten und sich so eine weltweite Gemeinschaft schufen. Auf den Briefen, wie sie nun in großer Zahl in Hans-Rudolf Rickers Retrospektive im Kunstmuseum des Kantons Thurgau in der Kartause Ittingen zu sehen sind, klebten zum Beispiel neben den offiziellen Postwertzeichen selbst erfundene. Nun sind das in seinem Fall keine unverbindlichen Spielereien. wie sich am Beispiel einer Briefmarke zeigt, auf der Ida Schläpfer zu sehen ist. Ida Schläpfer ist eine Kunstfigur, die Hans-Rudi Fricker 1981 als ziemlich subversiven Beitrag zur Unterstützung des langwierigen Kampfes für das Frauenstimmrecht in Appenzell lancierte, mit Plakataktionen und Veranstaltungen aller Art.
Im 82 habe ich dann eben nicht nur die Briefmarke gemacht, sondern ich habe ein Plakat aufgehängt, wo eine Landsgemeinde offen war, wo nur Männer daran teilnehmen. Und das Datum von dieser Landsgemeinde, aber darüber habe ich geschrieben, Gedenkfeier für Ida Schläpfer. Also das hat den Eindruck gemacht, als ob alle Männer von diesem Jahr gingen nur an die Landsgemeinde, weil sie als Gedenken an Ida Schläpfer, an die Frauenstimmrechtvorkämpferin oder was auch immer.
Aber das ist die reinste Hacker-Aktion, sehr subversiv eigentlich.
Ja, das sind die Möglichkeiten gewesen, die man dort zu machen hat. Weil man nicht wollte, die Landsgemeinden sind ja immer wieder abgelehnt worden. Also man musste, Billy und Imia haben zum Teil ähnliche Techniken gehabt, wie sie versucht haben, ihren Unmut zu äußern, um für eine Öffentlichkeit, die einfach nicht gehört worden ist, sich einzusetzen. Und das war da eigentlich etwas ganz Ähnliches gewesen.
Heute versendet Hans-Rudi Fricker keine Briefumschläge mehr. Und dafür gibt es einen naheliegenden Grund.
Ich bin zum Beispiel jetzt bei Facebook, weil ich das Gefühl habe, dass sich der Künstler dafür interessieren sollte, wie man kommuniziert miteinander.
Nach wie vor geht es ihm aber um Kommunikation, ums Vernetzen, ums Besetzen von Wörtern und Räumen, um Interventionen und Aktionen im öffentlichen Raum, zu dem heute auch Facebook gehört. Zum Beispiel erzählt Hans-Rudi Fricker derzeit seinen Facebook-Freunden die Geschichte von Sophie Täuber-Arp, die ihre Jugend zum Teil in Drogen verbrachte. Auf der offiziellen Homepage von Drogen kommt die Künstlerin bis heute nicht vor. Da finden sich unter der Rubrik Kultur nur die Paläste der Zellweger-Dynastie und das Pestalozzi-Kinderdorf. Wetten, dass sich das bald einmal ändert? Jedenfalls wäre es nicht das erste Mal, dass Hans-Rudi Fricker mit kleinen, feinen Eingriffen zum Nachdenken anregt über die Verhältnisse, wie sie sind und vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Und genau das ist am Ende wohl auch sein künstlerisches Credo.
Wenn man selber etwas Neues will entdecken oder schöpfen oder sich auf einem bestimmten Gebiet will betätigen, dann muss man sehr oft ausweichen vom Mainstream und muss schauen, dass man wieder sich ein neues Gebiet entdeckt und muss sich einerseits an dem orientieren, was zurzeit alle machen, damit man das weiss, was alle machen und durch das auch den Power hat, wieder etwas Neues zu suchen und etwas Neues zu machen. Und darum komme ich eigentlich zu dieser Aussage, weil heute Kunst so überall vorhanden ist und von überall gibt es plötzlich Kulturämter, wo dir das Geld fast nachschmeissen und auch dann auch sagen, was gut ist und was nicht. Ist es wahrscheinlich fast gescheiter, wenn man sich Felder sucht, wo wirklich nicht beleidigt sind.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.